Dann auch von uns nochmal schönen guten Abend. Ich bin ja überrascht, dass um 5 noch so viele Leute hier hinkommen. Und das immer noch zum Thema DevOps, wo wir heute schon jede Menge tolle und interessante Dinge gehört haben. Mein Name ist René Schumacher, ich bin von der Microsoft ADM, beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Thema ALM, TFS und so weiter. Mein Kollege Daniel.
Daniel Münixhofer, auch von Microsoft Deutschland, hauptsächlich Premier Field Engineer. Bin unterwegs bei Kunden im Supportfall, wenn natürlich, sage ich jetzt mal, Probleme auftreten und bevor natürlich Probleme auftreten, das wäre natürlich der bessere Fall. Und ja, hauptsächlich auch TFS, ALM, Scrum, Agile, Kanban, also alles so Prozessberatungsthemen auch mit dazu. Genau, wir schauen uns heute DevOps End-to-End an, ist eine zweiteilige Session, geht wie gesagt der erste Block, wie gesagt, bis Bildsystem, bis wir letztendlich ein fertiges Produkt haben. Danach geht es dann im zweiten Block darum, das Ganze natürlich auszurollen. Und wir haben natürlich, sage ich jetzt mal, Folien vorbereitet für das ganze Thema und genauso natürlich auch Beispielcode. Genau, und werden jetzt halt, wie gesagt, halt durch dieses Thema dann führen. Fragen bitte, wenn es geht, zum Schluss, wenn es jetzt nicht ganz dringend ist, weil wir natürlich sehr viele Themen vorbereitet haben zu dem Ganzen. Wir müssen schauen, dass wir letztendlich alles durchbringen, aber wir versuchen natürlich am letzten Session-Track auch noch eine Q&A mit einzubauen. Also das baut sich alles aufeinander auf. Gut, das Ziel natürlich, sage ich jetzt mal, für Softwareentwicklung ist im Thema DevOps eine hohe Softwarequalität zu liefern und die Software natürlich bis zum Kunden ausliefern zu können. Das heißt natürlich, wir müssen das schnell machen, am allerbesten, und natürlich auch wiederholbar, das heißt reproduzierbar. Nicht immer wieder einmal grün ein Bild haben, einmal ein roten Bild haben, sondern es muss immer, egal wie ich auf Knöpfchen draufdrücke, wann ich auf Knöpfchen draufdrücke, muss immer der gleiche Ablauf erfolgen. Und das ist eigentlich so das Ziel von dem Ganzen. Das schauen wir uns, wie gesagt, in dem ganzen Talk nach der Reihe dann auch an. Am Anfang ist natürlich so Requirements Engineering. Requirements Engineering kennt jeder, egal ob er jetzt halt agile Softwareentwicklung macht oder Wasserfallmodell macht. Das ist letztendlich immer das gleiche Thema. Wie mache ich das am besten? Und was wir uns zu dem Thema überlegt haben und was viele vielleicht auch schon ein bisschen in der Community auch schon wahrgenommen haben, gibt es eine Unterscheidung zwischen Produkten und Projekten. Wer von euch macht Projekte, wenn ich fragen darf? Ganz kurz das mal Handzeichen geben. Okay, wer macht Produkte? Das ist eigentlich so halb-halb, würde ich jetzt mal fast sagen. Grundsätzlich, was ist so der Unterschied zwischen Projekten und Produkten? Ist es das Gleiche oder sind es zwei unterschiedliche Sachen? Letztendlich, wenn man sich das Ganze mal anguckt, ein Projekt hat natürlich am Anfang eine Requirements-Phase, wo ich meine Dokumente zusammensammle, was der Kunde alles möchte. Ich hoffe, ich weiß, was er möchte. Und definiere das auf lange Sicht hinaus, beispielsweise ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, vielleicht sogar länger, kann auch passieren. Und aus diesen Dokumenten fallen dann natürlich Designspezifikationen raus, Implementierung und am Schluss habe ich ein lauffähiges System. Das findet man meistens bei Projekten, weil letztendlich Projekte immer so aufgedröselt sind, dass man natürlich große Sachen umsetzen möchte, große Funktionalität an den Mann bringen möchte und nicht irgendwie so in kleinen, iterativen Gedankensweisen das Ganze durchführt. Wenn man sich jetzt halt Produktentwicklung anguckt und egal, ob ich jetzt, halt, sage jetzt mal Scrum mache oder Agile mache, ist letztendlich egal. Ich versuche iterativ zu entwickeln. Und wie ich das Ganze mache, hängt natürlich dann davon ab, wie das Ganze halt definiert ist. Also sprich, wenn man sich das Ganze anguckt, ich habe immer ein lauffähiges Produkt, jede Iteration, ob ich jetzt wie gesagt da Scrum mache oder Kanban ist egal, sondern ich liefere immer ein lauffähiges Produkt an den Mann, an den Kunden, um das Feedback von ihm zu bekommen.
Das wollen wir zumindest.
Das wäre so der Sinn dahinter, genau. Das heißt natürlich auch, das stellt Anforderungen ans Requirements Engineering. Wenn man sich das anguckt, Requirements Engineering oben, war natürlich Projektphase am Anfang, hat das Ganze am Schluss letztendlich dann rausgeliefert und der Kunde stellt dann fest, das war aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte was ganz anderes haben. Wenn ich jetzt bei dem Produkt wieder gucke, da kann ich immer wieder korrigieren, was man schon in den anderen Sessions, in anderen Talks auch schon gehört hat, dass ich das Ziel immer wieder versuche zu treffen, weil es kann sich natürlich am Markt auch verändern. Oft ist es so, wenn man sich Projekte anguckt, ich glaube, jeder kennt das. Das ist irgendwie so das, was irgendwie das Management immer wieder bringt, das Dreieck, sozusagen Time, Cost und Scope. Das müssen wir einhalten, weil wir haben ein Fixed Project, ist ja doch oft immer die Aussage dazu. Und das Problem an dem Ganzen ist natürlich, gehen wir mal ein paar Zeiten wieder zurück in die Vergangenheit, wo wo wir letztendlich Wasserfall entwickelt haben oder nach RAP-Modell oder irgendwie sowas, da haben wir diese Sachen auch nicht hundertprozentig immer getroffen, wo wir dann solche Anforderungen gehabt haben. Weil oft ist immer die Frage, wie hilft mir da Agilität?
Man kann mal fragen, wer macht denn eher wasserfallgetriebene Entwicklung? Und bei wie viel von den Leuten, die Hand jetzt oben haben, kommt das hin mit Cost, Budget und Time? Oder?
Bei wie vielen hat es getroffen?
Sehr gut.
Okay.
Einen haben wir.
Und es war auch dasjenige, was der Kunde wollte? Okay? Weil das ist nämlich oft immer der Fall, wenn man sich hier das anguckt, Time, Cost und Scope.
Na, es gibt auch immer solche Fälle. Ne?
Also ja, natürlich. Es gibt auch die Einhörner, das haben wir auch schon heute ein paar Mal gehört. Die trifft man auch immer wieder mal, aber es sind halt selten anzutreffen. Wie gesagt, Time, Cost und Scope. Wo ist denn hier der Value? Was wir immer die ganze Zeit im Agilen diskutieren, wo ist der Business Value? Hier steht nur, ich muss die Zeit einhalten, ich muss die Kosten einhalten und ich muss ungefähr das Feature Set einhalten. Aber da steht nichts dabei, sozusagen, ob ich jetzt den Business Value an den Mann gebracht habe. Das, was der Kunde wirklich wollte, das ist hier nicht reglementiert. Und das ist immer das Schlimme daran, warum sind Projekte und Produkte eigentlich anders? Und das sehen viele Leute erstmal gar nicht. Und das muss man halt wirklich, sage jetzt mal, diesen Mindset-Wechsel, wir haben mit DevOps auch schon ein paar Mal gehört, ist ja ein Mindset, das muss man wirklich, sage jetzt mal, durchführen. Dass man die Leute abholt, wenn sowas, wirklich die drei Ecken einfach fix sind, dann hilft mir, egal ob ich jetzt agil mache, Scrum mache, Kanban, Lean oder Wasserfall, es hilft mir gar nichts. Es kann funktionieren. Wir haben einen Fall hier von den ganzen Leuten, wenn man das mal ein bisschen hochrechnet, dann ist das wahrscheinlich einstelliger Prozentzahl. Hello World, oh. Wenn der Kunde das wollte und dafür bezahlt, schön. Aber das ist natürlich, sage ich jetzt mal, utopisch. Und letztendlich sagen wir immer wieder, wenn man sowas macht, dann ist die einzige Variante, die durchführbar ist, wenn ich eine der Ecken, sage ich jetzt mal, variabel halte. Egal, ob das jetzt Scope ist oder Time ist oder Kosten letztendlich, dann kann ich auch liefern, dann kann ich auch, sage ich jetzt mal, irgendwo das Ganze auch steuern in der Richtung. Das nächste Thema, was natürlich bei Projekten oft der Fall ist und jeder liebt es, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das immer sehr geschätzt, das ist natürlich ein Enddatum. Wie viele haben auch schon Software, sage ich jetzt mal, entwickelt, wo dann irgendwann schon festgestellt ist, das Enddatum ist irgendwie nächstes Jahr und das Feature Set und so weiter, das muss auch schon fertig sein und bitte fangt mal an. So Instant Code nenne ich das am liebsten immer, den können Sie schon kaufen, bevor er überhaupt fertig ist. Muss man nur mit Wasser aufgießen, alles ist super. Das funktioniert nicht. Ein Enddatum zu setzen, natürlich kann ich ein Enddatum setzen, aber ich darf kein Enddatum im weitesten Sinne setzen, sondern letztendlich Deadlines, Stichtage. Stichtage im iterativen Sinne. Dass ich immer zum Stichtag X beispielsweise Features versuche auszuliefern und die natürlich, sage ich jetzt mal, lauffähig sind, Mehrwert zum Kunden bringen, Feedback einfordern, Feedback abholen vom Kunden und das Ganze natürlich wieder in meine iterative Softwareentwicklung wieder reinfließen lasse. Das ist eigentlich so der Knackpunkt. Weil wenn ich letztendlich Enddatum setze, dann stehe ich natürlich davor, habe das Ganze ausgeliefert, das Projekt ist zu Ende. Das Projektteam wird dann oft immer gerne aufgelöst, es ist keiner mehr da, der dafür zuständig ist, weil letztendlich, es war ja ein Projekt. Und Projekt, wenn man sich PMI, also Management-Zertifikat anguckt, wie ist ein Projekt da definiert, ist eine temporäre Vereinigung. Damit ich ein Produkt ausliefern kann, aber dann ist es vorbei. Und das bringt uns dann, sage ich jetzt mal, zu den nächsten Phasen. Und das ist halt wieder auch ein anderes Thema.
Genau, also Projekte, Produkte, es geht so ein bisschen darum, wie sind sie charakterisiert. Er sagte schon gerade, Projektteams oder Projekte sind theoretisch zeitlich begrenzt. Es gibt natürlich viele Inhouse-Projekte, da macht das gleiche Team immer und immer wieder ein Projekt nach dem anderen. Was die meisten vielleicht kennen oder auch nicht, wir haben es mal versucht anzudeuten, ist dieses Tuckman-Modell. Ja, wenn ich ein Team zusammenwerfe, dann hat dieses Team erstmal eine gewisse Performance, die über die Zeit erstmal schlechter wird, das Team muss sich finden, und die dann erst wieder besser wird. Je öfter ich so ein Team auseinanderreiße und wieder zusammenbringe, umso mehr drücke ich meine durchschnittliche Performance nach unten. Deswegen also, wenn ich DevOps machen möchte und wenn ich eine hohe Qualität und hohe Geschwindigkeit erreichen will, dann hilft es mir nichts, wenn ich immer Projektteam weg, Projektteam weg, Projektteam weg. Das heißt, wenn ich also in Projekten denke, sondern ich muss kommen hin zum Produkt, wo ich ein konstantes Produktteam letztendlich habe. Und ich drücke ein bisschen auf die Zeit, du hast ziemlich lange gebraucht,
mein Freund. Oh, Entschuldigung.
Projekte sind in der Regel solche Riesendinger. Ja, die werden einmal aufgesetzt, verschwinden unterm Radar und kommen nach 2 Jahren wieder hoch. Und dann merkt man, oh mein Gott, da ist irgendwas entstanden, was keiner haben wollte. Oder wir sind überhaupt nicht zum Ende gekommen. Deswegen versuchen wir in der Produktentwicklung genau nicht in diesem Großen und Ganzen zu denken. Wir wissen zu Beginn gar nicht, wo das Produkt enden wird, sondern wir denken an das, was demnächst eben kommt. Und um in so eine Denke zu kommen, brauchen wir für DevOps, das ist zumindest unsere These, kein klassisches Anforderungsdokument mehr, sondern wir brauchen etwas Lebendiges, etwas, was wir klassischerweise, wenn man an das Scrum-Welt zum Beispiel denkt, Backlog nennen, Product Backlog. Und dieses Product Backlog hat eine besondere Eigenart, nämlich es dokumentiert die Vision des Produkts. Ich sehe also, wo laufe ich denn hier hin, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Und vor allen Dingen, warum sind die Dinger unterschiedlich groß? Weil der obere Teil, der ist besonders gut verstanden, auf dem kann ich sofort loslegen, den kann ich umsetzen. Der nächste Teil ist zumindest mal planbar, über den kann ich verhandeln. Und je weiter ich nach unten komme, umso uninteressanter, in Anführungsstrichen, wird dieses Ding. Denn heute weiß ich gar nicht, ob das, was ich hier unten mache und was vielleicht in 4 Monaten kommt, überhaupt noch relevant ist in 4 Monaten. Also plane ich es nicht, also schätze ich es nicht, also mache ich mir gar keine zu großen Gedanken über Implementierungsdetails und Ähnliches. Wie kommt man zu so einem Backlog? Eine Möglichkeit ist natürlich, den Kunden zu befragen. Und wer bei Neno Loje und Thomas Schissler in der Session war, der weiß, der Kunde weiß nicht, was er will. Immer Softwareentwicklungsregel Nummer 1. Kunden wissen nicht, was sie wollen. Sie wissen nur, was sie nicht wollen, wenn sie es mal gesehen haben. Und deswegen hilft es oft nicht, den Kunden zu fragen. Sondern man muss dem Kunden etwas zeigen. Man muss eine Annahme aufstellen. Und das tun wir ganz oft, auch bei klassischen Anforderungsdokumenten. Wir verifizieren diese Annahmen nur nicht. Wir designen und implementieren bis zum Schluss und nach 2 Jahren fragen wir uns, hoffentlich war das das Richtige oder wie lange immer das Projekt letztendlich geht. In der agilen Welt und wenn wir hypothesengetrieben vorgehen, dann geht es darum, wir stellen eine solche Hypothese auf. Wir glauben, folgende Änderung, folgendes Feature hat einen Impact. Ja, also wir bauen ein Feature für eine bestimmte Gruppe von Nutzern mit einem bestimmten Ergebnis. Und das machen wir nicht einfach nur so, dann haben wir ein Anforderungsdokument, sondern wir definieren und designen unsere Software so, dass wir Metriken haben, die messen, ob denn tatsächlich das Ergebnis eingetroffen ist. Ein Beispiel aus der Microsoft-Welt, Visual Studio Team Services, hatten wir zu Beginn mal so eine Einstiegsseite, herzlich willkommen bei Visual Studio Team Services, und dann ganz viele Menüpunkte, wo man irgendwann mal ein Teamprojekt anlegen konnte. Und unsere Metriken haben gezeigt, von 100 Kunden, die so einen Account angelegt haben, haben 20 ein Teamprojekt angelegt und 80 sind nie wiedergekommen. Warum? Sie haben das Ding gar nicht gefunden, um ein Teamprojekt anzulegen. Also hatten wir die Hypothese, wenn wir das Front and Center irgendwo hinbringen, ein neues Teamprojekt anzulegen, dann werden die Kunden auch wiederkommen. Und siehe da, was haben wir gemacht? Wir haben bei der Anlage des Accounts gleich ein Teamprojekt mit angelegt und tatsächlich der Return der Kunden war auf einmal von 20% auf, ich sage jetzt mal Hausnummer, 60-70% gestiegen. Das ist eine hypothesengetriebene Geschichte und das kann ich sowohl in der Anforderungszeit machen. Ich gehe mit einem Prototypen zu meinem Endkunden und sage, guck mal, so könnte das aussehen, passt das für dich? Und kriege entsprechendes Feedback, messe das. Oder noch viel besser, ich mache es in Produktion. Denn wir haben eben in der Diskussion gehört, there's no place like production. Sobald ich so ein Ding rausgebe als Beta-Software, als Vorab-Software oder sonst irgendwas, wer kennt das nicht, Windows Insider-Programm, das Ding installiere ich mir in einer VM. Und dann mache ich die einmal im Jahr auf und wundere mich, warum ich eigentlich kein Feedback geben kann. Denn das passiert mit Beta-Software oder mit RCs oder mit Alpha oder sonst irgendwas. Mache ich es in Produktion, wird es genutzt. Unweigerlich. Dann haben wir das Problem, wir müssen irgendwie wegkommen von der Kostendenke. Projekte sind immer in Kosten gedacht. Und wir wollen hin zu etwas eben Business-Value-getriebenen. Und da gibt es eben ein klassisches Value-Framework.
Genau. Oft ist immer die Frage, was kostet mich das bei einem Projekt? Also erste Frage ist so, ich hätte gern das und das und was kostet mich das? Natürlich kann man diese Frage auf viele Arten beantworten. Im Iterativen ist natürlich immer so eine Geschichte. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was der Kunde in einem Jahr alles haben möchte, aber ich muss natürlich diese Anforderungen, sage jetzt mal, meinen Zielen natürlich zuordnen. Der Kunde hat ein bestimmtes Ziel, er möchte natürlich, sage jetzt mal, am Markt irgendwie mehr erreichen, mehr Revenue produzieren oder irgendwie sowas. Oder dass ich irgendwie Revenue natürlich schütze, das ich aktuell schon habe. Also sprich, ich möchte die Kunden natürlich, sage jetzt mal, mit weiteren sag jetzt mal, kleinen Features natürlich bei der Stange halten. Und genauso kann ich aber auch sagen, ich möchte natürlich Increase Revenue machen. Oder oft immer das Thema natürlich irgendwelche Kosten, sprich manuelle Kosten, wenn ich so Abrechnungssoftware zum Beispiel habe, dass nicht einer manuell nochmal irgendwas validieren muss oder sowas, sondern das vielleicht automatisch passiert. Oder letztendlich halt dann Avoid-Kosten, also sprich, dass das komplett wegfällt. Jede Anforderung, die ich habe, egal ob das jetzt mit Hypothesen aufgestellt ist oder mit Requirements, kann ich einen dieser Buckets zum Beispiel zuordnen. Kann auch mehrere sein, muss nicht unbedingt in eine unter anderem passen. Und der Kunde kann natürlich halt dann sagen, ich möchte gern, sag jetzt mal, mehr Umsatz generieren, ich möchte gern mehr in diese Richtung investieren oder ich möchte Kosten reduzieren, ich möchte, dass das und das passiert. Und dann kann ich letztendlich herausfinden, okay, welche Stories passen in welche Buckets rein und diese werde ich mir als erst sozusagen ranziehen und versuchen, diese auch umzusetzen. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Ja, die Frage Kosten. Ja, wenn ich natürlich, sage jetzt mal, ein paar Stories dazu habe, wie setze ich die dann später wieder um? Und ich habe vielleicht dann irgendwie 100 Stories da drin und dann kommt nämlich die große nächste Frage, Minimum Viable Product, oh, Entschuldigung, war jetzt nicht, ne, war richtig, Entschuldigung, bei dir ist es da, jetzt halt, deswegen. Value und Price. Wenn natürlich der Value höher ist, als letztendlich der Preis selbst, der Business Value, dann sind die Kosten eigentlich egal. Weil letztendlich, stellen wir uns das bloß mal vor, ich habe ungefähr, sage ich jetzt mal, einen Preis von 10.000 Euro für dieses Feature, was ich gerade implementieren möchte, kriege aber letztendlich einen Value zurück von 4 Millionen oder sowas. Was ist denn sozusagen dieser Kostenwert? Ist total egal, wenn man es mal so sieht, in die Richtung. Und das ist letztendlich das, was man immer wieder auf die Waagschale werfen muss. Der Value kann höher sein als wie der Preis und an diese Features muss ich mich halten. Und was dann oft immer der Fall ist, dass eigentlich 50%, die wir implementieren, die Nutzer gar nicht nutzen, die Nutzer gar nicht sehen, gar nicht mal draufklicken und das Feature letztendlich nutzen. Wenn man sich aber den Lifecycle eines Produktes anschaut, dann ist der Informationswert der Kosten, die ich damals berechnet habe, ist auf dem Lifecycle betrachtet sehr, sehr gering. Weil das Produkt ist ja länger im Einsatz. Das geht ja über Jahre, Jahrzehnte zum Teil auch hinweg, wenn man sich manche Host-Programme heutzutage anguckt. Dann ist der Kostenfaktor ja relativ irrelevant. Genauso ist die Aussage beispielsweise, Kosten haben keinen Wert. Kosten sind eigentlich wertlos. Es gibt ein sehr gutes Buch von Douglas Hubbard, da wo es letztendlich darum geht, how to measure anything, you get what you measure, letztendlich. Was ich messe, bekomme ich auch. Und natürlich ist hier so eine Aussage mit dabei, auf dem Produktzyklus kriege ich nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, der Kostenwert ist total irrelevant. Der große Knackpunkt ist eigentlich, ob das Projekt überhaupt durchgeführt worden ist bis zum Ende oder vorher gecancelt worden ist. Das muss man sich wirklich mal angucken. Und wie viele Projekte das teilweise manche Kunden schon laufen lassen haben, nur damit das Projekt bis zum Schluss gelaufen ist und dann so, ach sowas, lass uns bitte nie wieder machen. Das wollen wir nie wieder machen. Ich glaube, das hat jeder schon mal miterlebt. Das gibt es immer wieder. Aber viele scheuen sich natürlich, sage ich jetzt mal, das Projekt wirklich zu canceln und zu sagen, nein, machen wir nicht mehr, lass uns was anderes tun. Der zweite wichtige Knackpunkt ist eigentlich, wie schnell das die Software ausliefert, wie schnell das die draußen beim Kunden ist, wie schnell das ich vom Kunden sozusagen das Feedback wieder zurückbekomme, ja, das war das, was ich wollte. Das sind eigentlich so die Knackpunkte, die man sich dazu überlegen muss. Und wie gesagt, in Kosten zu denken, ist natürlich legitim, aber man darf sich nicht nur auf die Kosten stürzen, sondern der Mehrwert der Software muss immer im Vordergrund stehen. Und das bringt uns eigentlich dann auch zu dem Thema Minimum Viable Product. Wir haben ja vorher kurz gesehen, in den Buckets haben wir da mehrere Stories drin und diese Stories müssen natürlich dann irgendwie umgesetzt werden. Und da würde ich jetzt dich mal ganz kurz dazu bitten.
Genau, also wenn wir letztendlich von der Denke weggehen, von den Kosten vom klassischen Projekt, sprich, wo ich im Grunde eigentlich nur über Kosten argumentiere. Die wenigsten Projekte werden über Business Value gestufft oder designed, sondern sie werden rein über die Kosten beschränkt. Dann komme ich letztendlich irgendwann mal dahin, wir wollen kleiner werden, wir wollen iterativer werden, wir wollen gerne Feedback haben, aber was liefere ich aus? Wie klein werde ich? Wie klein mache ich das Produkt, das Projekt, das, was ich gerade da entsprechend ausführe? Und man hat auch in der Session vom Neno und vom Thomas, haben die über Minimal Marketable Product gesprochen oder eben Minimal Viable Product. Da gibt es so ein paar Unterschiede. Wenn man mal in die klassische alte Projektdenke guckt, da wir ja iterativ wasserfallmäßig arbeiten, haben wir typischerweise von unten nach oben unsere Software designt und implementiert. Wir fangen ganz unten an, Persistenzschicht, Data Access, Business Logik und so weiter. Geht mir hier das Geld aus, habe ich nichts. Oder ist der Projektzeitraum vorbei, habe ich nichts. Deswegen versuchen wir, wenn wir in Richtung DevOps denken, wenn wir in Richtung schnellere Entwicklungszyklen denken, in Durchstichen zu designen. Und deswegen sieht ein Minimal Viable Product nicht so aus. Ich baue nicht erst das Rad und dann die Achse.
Was sagt denn der Kunde dazu?
Wer will mit dem einen Rad durch die Gegend rollen? Wir stechen von oben nach unten durch. Das heißt, wir bauen letztendlich Features. Und die meisten Kunden, die ich zumindest sehe in der Praxis, die tun sich da immer noch schwer. Die sagen nämlich, naja, das Feature ist für mich die Kundenverwaltung. Und das ist nett, das ist groß, das kann ich ausliefern, das hat Businesswert. Wenn ich aber tatsächlich in eine agile DevOps-Welt kommen möchte, dann denke ich in kleineren Dingen. Und ich sage immer, denken Sie in potentially usable, not necessarily useful. Das sind Dinge, die kann ich Ende zu Ende implementieren, die kann ich ausliefern, die haben einen gewissen Wert, obwohl ich sie vielleicht dem Kunden nicht so als Produkt verkaufen würde. Beispiel der Kundenverwaltung, ich kann den Kunden anzeigen, ohne ihn anlegen zu können. Das ist ein vollständig implementiertes Feature, das mir hilft, meine Software anders zu designen, das mir hilft, in kleineren Häppchen zu denken. Und dann gibt mir vielleicht das Kunde anzeigen plus Kunde anlegen ein Minimal Viable Product, obwohl ich den Kunden immer noch nicht editieren kann oder löschen kann oder sonstiges. Das ist aber eine Version, auf der ich letztendlich Feedback einsammeln kann. Das heißt, selbst wenn ich in der Feature-Welt denke, ich muss nicht mal alle Product-Backlog-Items davon umsetzen. Es könnte sein, die ersten beiden ergeben ein Minimal Viable Product. Und dann sieht mein Minimal Viable Product plötzlich so aus. Ich komme mit all den Varianten von A nach B. Vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen langsamer, aber der Kunde kann mit dem Einrad schon zum Ziel kommen. Er wird sagen, es ist nicht bequem genug, deswegen kriegt er ein Fahrrad. Und so bauen wir sukzessive das Ganze auf. Ich höre in der Praxis oft das Argument, was soll ich denn das Produkt nutzen, wenn es nicht fertig ist? Und dann sage ich immer, stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus. Dann sagen Sie auch nicht, bau mal das Haus und Sie kommen nach 2 Jahren und hoffen, da steht das Haus, was Sie haben wollen. Sondern Sie gehen regelmäßig auf die Baustelle und gucken, ob das Ding so entsteht, wie es entstehen soll. Warum machen wir das in der Softwareentwicklung nicht? Warum geben wir dem User nicht das Stück Haus, was wir haben, und sagen, du musst nicht drin wohnen, aber gib mir mal Feedback, ob das Zimmer die richtige Größe und die richtige Form und sonst was hat. Und wenn wir es dann einmal geschafft haben, diesen ganzen Kram zu schneiden, in kleine Dinge zu bringen, dann müssen wir ihn ja auch irgendwie priorisieren. Und wir haben gesehen, Business Value ist eine Möglichkeit, aber es gibt eine ganze Menge mehr. Was haben wir denn noch so?
Und letztendlich, es gibt einige Methoden. Ein paar von euch kennen mit Sicherheit die erste Methode, Moskov. Ich weiß nicht, wer nutzt von euch Moskov? Das ist letztendlich must, should, could, won't. Diese Einteilung letztendlich zu sagen, diese Story muss gemacht werden, sollte gemacht werden, kann gemacht werden oder wollen wir nicht machen. Nutzt es wer von euch? Okay, keiner? Einer?
Keiner.
Okay.
Ich mag das Zweite.
Okay, das Zweite ist letztendlich HIPPO, Highest Paid Person's Opinion. Das ist meistens ein CEO, CTO, CFO oder irgendwie sowas, der letztendlich mit einer Geldbörse dort sitzt und sagt, das machen wir. Gibt es natürlich auch sehr häufig, da frage ich jetzt lieber nicht, bei wem das der Fall ist. LVD, Loudest Voice Dominates, ja, das sind natürlich dann die am lautesten schreien, das kennt man auch sehr häufig. Die beiden sollte man jetzt nicht unbedingt verwenden, ist nicht meistens, sage ich jetzt mal, zielführend.
Wie bitte? Wir sind tatsächlich nicht priorisiert.
Es ist nicht priorisiert. Es ist
nicht priorisiert.
Eurovision Model, das kennen auch sehr viele vom Eurovision Song Contest. Sozusagen, ich kratze deinen Rücken, du kratzt meinen Rücken. Ich sag, du machst es gut, du sagst, wir machen das gut. Also ist eher so politische Entscheidung letztendlich. Sieht man auch sehr häufig. Eine weitere Methode, die leider relativ unbekannt ist, die aber relativ gut ist, ist Cost of Delay. Opportunitätskosten letztendlich. Also sprich, wenn ich ein Feature heute ausliefere, welchen Wert kriege ich heute? Welchen Wert hätte ich bekommen, wenn ich es gestern ausgeliefert hätte? Oder wenn ich es morgen ausliefern würde, beispielsweise? Oft ist immer so die Frage, wir haben jetzt das Backlog aufgebaut, haben die Features nach der Reihe drin und dann liegen sie natürlich priorisiert in dieser Liste drin und bleiben in dieser Liste erstmal eine Zeit lang, bis aus oben die Sachen weg sind und dann kommen erst die anderen Sachen. Und Der Punkt ist immer der, wenn ich das in der Warteschlange drin habe, das ist eine Warteschlange, nichts anderes, das ist eine Queue. Und jeder, der Theory of Constraints, Queuing Theory und so weiter schon gehört hat, ist natürlich eine Zeitspanne, wo ich das sage, die Sachen drin liegen lasse und nicht weiter bearbeite, ist natürlich eigentlich verlorene Zeit. Und wenn das Feature, nehmen wir mal an, 10.000 Euro kostet und ich habe das aber, sage ich jetzt mal, 4 Wochen drin herumliegen, 4 Wochen mal 10.000 Euro, dann weiß man ungefähr, was man Cost of Delay gehabt hat. Das kann man zur Priorisierung verwenden, ist natürlich eine andere Geschichte, als wie zum Beispiel mit Must, Should, Could, Won't, weil da kann es nämlich meistens darauf hinauslaufen, dass alles ein Must ist, weil jeder sagt so, ja, das ist highest business und das muss sofort gemacht werden, alles, ja, was ist denn davon vielleicht noch Could oder Should oder Won't? Ja, die haben wir schon alle rausgesucht. Das ist alles Must. Und dann kann man natürlich mit Cost of Delay auch nochmal ein bisschen argumentieren und vielleicht auch mal einen Hippo einfangen, dass der letztendlich dann vielleicht seine Entscheidung gerade nicht die allerbeste ist. Das bringt uns natürlich dann auch zu dem ganzen Thema Development, wenn wir so ein bisschen Requirements Engineering jetzt gerade mal abgeschlossen haben, wie man letztendlich im Development natürlich agiert, im DevOps-Kontext. Und das sind natürlich so Themen, wie das Team aufgestellt werden muss. Und das Team ist natürlich halt eigentlich das Leidtragendste von allen, ja, weil die müssen natürlich ackern für ihr Geld. Und wie sollen die am besten aufgestellt werden?
Naja, das, was man klassisch kennt, ich glaube, das kennt jeder, sind diese typischen Komponententeams. Ja, wir haben das Datenbank-Layer-Team und wir haben das Backend-Team, wir haben das UI-Team. Da sitzen dann auch meistens genau die Experten. Und in der Mitte sitzt der liebe Projektleiter und freut sich, dass irgendwas funktioniert oder eben auch nicht. Wenn ich in Richtung DevOps möchte, dann haben wir gesehen, wir brauchen die Durchstiche. Und diese Durchstiche kann ich schlecht abgeben. Wir haben eben in der Diskussion, ich weiß nicht, wer zufällig in der Diskussion war, bei Carsten Kempe, Thomas Schissler, einer, da ging es, oder zwei, da ging es um genau diese Frage, wie mache ich denn DevOps mit 300, 400 Leuten? Da habe ich so viele Abhängigkeiten. Nein, die habe ich nicht. Oder die habe ich dann, wenn ich solche Teams habe. Aber sehen meine Teams so aus, dass ich cross-functional Teams habe. Ich habe alle Dinge, die ich brauche in einem Team, um das Produkt von A bis Z umzusetzen, um ein Feature von A bis Z umzusetzen, innerhalb einer Gruppe, dann kann ich meine Abhängigkeiten, wenn ich das Software-Design noch richtig wähle, sehr, sehr gut minimieren. Und tatsächlich, je agiler wir werden, umso weniger brauchen wir den da in der Mitte. Das wird jetzt vielleicht einen oder anderen Projektmanager oder Projektleiter hier im Raum schockieren, aber tatsächlich, und ich möchte nicht überpauschalieren für alle Projektleiter, aber die meisten, die ich kennengelernt habe, haben nur ein Ziel verfolgt, nämlich, dass sich bloß der Plan nicht ändert. Nicht, dass das Produkt fertig wird, um Gottes Willen, das war nebensächlich. Hauptsache, der Plan ändert sich nicht, weil wir haben so viel Zeit und Papier in dieses Gantt-Chart gesteckt. Und wehe, der kritische Pfad, der ändert sich, um Gottes Willen. Also insofern, das sind oft eher Leute, die das Projekt hindern oder an dem Projekt hindern. Und jetzt sagt man noch was, wir brauchen im Grunde nicht nur das Cross-Functional Team, sondern wir brauchen auch den Cross-Functional Menschen. Das heißt nicht, dass wir immer zu Generalisten werden müssen. Das höre ich ganz oft in der agilen Welt oder in der DevOps-Welt. Aber ich schaffe es in der Regel nicht, in jedem Team von der UI bis zur Datenbank, bis zur User Experience, sonst irgendwas, jeweils eine Person drin zu haben. So viele Menschen habe ich in der Regel nicht. Deswegen sagen wir, schau dir doch mal an, wie dein Tee aussieht. Und das Tee der meisten Mitarbeiter sieht heute so aus. Das ist der Spezialist. Der Experte, den haben wir uns jahrelang rangezogen. Du bist der .NET-Mensch und du machst nichts anderes. Du machst nur WPF, du machst nur Datenbank. Was wir letztendlich in der DevOps-Welt brauchen, ist sowas. Wir brauchen, wenn es denn klickt, das T. Wir brauchen jemanden, der eine gewisse Breite über die Themen hat und trotzdem noch sein Experte ist. Und am besten sieht das T sogar gar nicht so aus, sondern so. Denn wenn ich jemanden habe, der sich super in Datenbank auskennt, aber auch noch ein bisschen UI und ein bisschen davon und ein bisschen davon und ich habe davon 4 im Team, dann, wer hätte es gedacht, ist der Kasten fast voll. Das ist das ideale Cross-Functional Team. Das heißt natürlich auch, wir müssen in ganz viele Praktiken investieren, wie, ich sag mal, Code-Reviews und Ähnliches, da werden wir gleich auch noch ein bisschen zu sprechen, um letztendlich dieses Wissen zu verbreitern. Und neben dem Thema Team haben wir noch was anderes, was wir in den Projekten oft haben, nämlich zu Beginn einfach die festgemauerte Architektur. Schreibe keine Zeile Code, bevor du nicht ein Architekturdiagramm hast. Hat man früher so gemacht. Heute spricht man eher von etwas wie Emergent Architecture. und viele schrecken davor zurück und denken an das Ding. Kennt jemand dieses Gebäude? Niemand. Das ist das, steht da unten drunter, das ist das Winchester House, Winchester Mystery House. Ich erkläre ganz kurz die Geschichte dazu. Das ist das Haus der Witwe Winchester, der Frau von dem Typen, der das Gewehr entwickelt hat. Und die hatte im Alter ein leichtes mentales Problem und war davon überzeugt, dass sie von den Geistern heimgesucht wird, der Menschen, die durch ein Winchester-Gewehr gestorben sind. Und deswegen hat sie ihren Architekten den Auftrag gegeben, zu bauen. Und zwar irgendwie und möglichst verwinkelt und dass die Geister sie bloß nicht finden, weil sie jede Nacht in einem anderen Raum schlafen konnte. Da gibt es Räume, die haben keine Tür. Da gibt es Treppen, die enden in der Decke. Da gibt es Türen, dahinter ist der Abgrund, weil da kommt kein Zimmer mehr. Das ist Architektur, Emergent Architecture, ohne einen roten Faden. Daran denken die meisten. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Ich sage immer den deutschen Weg. Der deutsche Weg ist, ich schreibe 500 Seiten Dokumentation. So sehen die Räume aus, 3 Meter hier, 4 Meter da, das Fenster muss genau da sein. Es geht aber anders und das wollen wir in der DevOps-Welt. Wir wollen einen roten Faden, ganz einfache Architecture Guidelines. Wenn man diesen Architekten gesagt hätte, in jeden Raum muss eine Tür führen, an jedem Ende einer Treppe muss ein Stockwerk sein und von mir aus jeder Raum müsste ein Fenster haben, dann wäre ein funktionierendes Haus rausgekommen. Vielleicht nicht das Schönste, aber es hätte funktioniert. Es wäre eine lauffähige Architektur. Das ist Emergent Architecture, also nicht das, sondern der rote Faden, wie wir sie in der agilen DevOps-Welt brauchen. Also nicht mehr an dicke Dokumente denken, aber auch nicht an überhaupt keine Dokumentation. Das ist immer der Knackpunkt bei Agilität schlechthin. Wir sind jetzt agil, wir dokumentieren nicht mehr. Schreiben nichts mehr an die Wand, wir diskutieren nicht mehr, wir machen einfach. Und es gibt tatsächlich Bewegungen, die dahin vorstoßen, die sagen, meistens aus gut funktionierenden agilen Teams, wir brauchen diese Regeln nicht mehr. Wir funktionieren so gut, wir können auch in Anführungsstrichen chaotisch arbeiten. Das funktioniert bei 2, 3, 4% aller Teams, beim Rest typischerweise nicht. Die brauchen solche Grundregeln. Und um jetzt mal so ein bisschen zu zeigen, wir haben jetzt viel geredet, was da letztendlich hinterstecken könnte, haben wir eine kleine Demo-Applikation mitgebracht. Wer hätte es gedacht, das ist eine Web-Applikation. Wir zeigen das Ganze an Web-Applikationen, aber nur deswegen, weil es so schön einfach ist. Das heißt nicht, dass man das nicht auch mit On-Premise-Applikationen machen kann. Ja, also als Beispiel, ich komme aus der Logistik, wir haben früher auch unser Logistiksystem in kleine Komponenten zerhackt und unabhängig voneinander entwickelt, mit definierten Schnittstellen. Das geht auch on-premise und mit Unix und mit allen möglichen Desktop-Anbindungen und so weiter. Aber eine einfache Möglichkeit ist, wir haben ein DevOps Zoo, ich habe das Ding mal so genannt, weil wir haben eben viele kleine Microservices. Das hat hinten seinen Backend-Service für die Datenhaltung und das Ding hat im Grunde eine Identity-Komponente, wie auch immer. Das Wichtige bei der Sache ist, wenn wir mal gerade reinschauen, und kannst du mal umschalten?
Yep.
Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das ist die Applikation letztendlich. Man sieht schon zwei getrennte Projekte. Ich habe hier den Zoo und ich habe hier, ne, wenn ich es denn finde, das Backend-System. Was man sieht, ich habe nicht das gemacht, was Donovan Brown heute Morgen gemacht hat. Ich habe nicht alles in eine Solution gesteckt. Warum nicht? Je enger ich die Dinge zusammenbringe, umso größer ist die Gefahr, dass ich Abhängigkeiten erzeuge. Tipp von uns, wer DevOps machen möchte, wer verteilte Architekturen machen möchte, der sollte bitte so denken, als wären das alleinstehende Applikationen. Die haben ihr eigenes Git-Repository, die haben ihren eigenen Release-Zyklus. Und sowas wie der Client, den mein Backend-System hat, der wird nicht einfach referenziert als Projektreferenz von meinem Verwender, sondern der wird als NuGet-Paket eingebunden. Denn nur wenn ich solche Applikationen, solche Architekturen habe, dann bin ich in der Lage, unterschiedlich zu releasen. Wir hatten eben das Thema 10 Releases am Tag. Das kriege ich nicht hin, wenn ich den Monolithen releasen will. Oder man kriegt es vielleicht hin, aber es ist immer ein Risiko. Wenn ich kleine Stückchen release, dann schaffe ich das. Und diese kleinen Stückchen kriege ich nur durch definierte Schnittstellen. Also letztendlich eine ganz einfache Architektur, jetzt mal nur an einem sehr einfachen Beispiel mit 2 Komponenten. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr sehen, um mal zu sehen, wie sowas aussehen kann. Und was hilft uns jetzt letztendlich, solche Architekturen zu designen? Das sind unsere Development Practices.
Genau. Wir haben schon ein paar Sessions zu den Themen gehört heute. Ich weiß nicht, TDD, habt ihr mit Sicherheit heute schon eine Session gehört? Gab es, glaube ich, vom David, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wer von euch kennt Test-Driven Development? Wer macht auch wirklich Test-Driven Development? Oh, okay. Diese Praktik ist letztendlich seit vielen Jahren eigentlich da. Viele scheuen die ganze Sache immer. Es ist relativ einfach, es sind drei Regeln. Diese drei Regeln sagen nichts anderes aus. Ich darf sozusagen keinen Production Code schreiben, ohne dass ich einen Testcode dazu habe. Ich darf nur so viel Production Code letztendlich schreiben, bis dass der Test, sage ich jetzt mal, lauffähig ist. Und natürlich genauso viel Production Code nur schreiben, wie ich letztendlich im Testcode abgedeckt habe. Oft ist immer die Geschichte, ja, ich schreibe den Testcode nachher. Weil ich möchte ja jetzt entwickeln und ich möchte diesen Fluss nicht gestört sein. Und mache dann viele Debugging-Sessions noch mit dazu und jetzt läuft der Code, alle sind happy und dann auf einmal kommt die Aussage, ja, aber jetzt bitte noch Tests schreiben. Ah, okay. Was machen dann viele? Sie schreiben dann die Tests widerwillig. Wenn man etwas widerwillig tut, dann ist natürlich immer so die Geschichte, dann mache ich es nur halbherzig, dann mache ich nur einen Teil davon und dann mache ich natürlich so die Kopplung, wo dann hier ein bisschen zu eng ist, sage ich dann so, ach, ich habe das ja vorher schon laufen lassen im Debugging-Modus und so weiter. Ich weiß, das funktioniert. Ach, lass die Tests hier weg. Und dann rottet das so vor sich hin. Ich habe dann alten Code und so weiter, kann dann damit nichts mehr anfangen, habe dann irgendwann später diesen Monolithen, muss daran herumschrauben und jeder schreckt zurück. Oh, bitte nicht. Was, ich muss da nochmal was machen? Nein. Ich habe schon Kunden kennengelernt, da bin ich hingekommen, hat es geheißen, die Software ist nicht testbar. Sage ich so, okay, das glaube ich jetzt mal nicht so ganz. Zeigt mir mal eure schlimmste Klasse. Dann haben sie mir so eine Klasse hingeworfen. 10.000 Zeilen Code, schaut man sich den Konstruktor an, solche Überladungen. Sagt man so, das ist nicht testbar, definitiv nicht. Aber man kann das zum Testen bekommen. Nur wie, das wissen die wenigsten. Und da muss man natürlich investieren in das Ganze. Test-Driven Development ist eine Geschichte. Wenn ich natürlich mit Tests vorher angefangen hätte, nehmen wir mal den Fall an, dann wäre die Kopplung natürlich nicht so groß gewesen. Das heißt, die Klassen sind besser voneinander unabhängig. Ich hätte mit Tests besser später auch nochmal reinkommen können. Ich kann mir viele Debugging-Sessions ersparen. Die einfachste Debugging-Methode ist Steuerung C, wieder zurückzugehen. Dass ich vorher sozusagen gucke, jetzt hat es noch gelaufen, jetzt funktioniert es nicht mehr und dann gehe ich nochmal ein bisschen zurück. Das ist eine Methode, wie gesagt, Test-Driven Development, sollte man sich ansehen. Würden wir mehr Zeit in das Ganze investieren?
Ich habe noch ein Argument. Wir haben eben in dieser Diskussionsrunde darüber gesprochen, es ist ja kein Geld fürs Testen da.
Ja.
Ja, Test-Driven Development ist kein Testen. Punkt. Test-Driven Development ist eine Design-Disziplin. Wenn ich Test-Driven entwickle, sieht mein Code anders aus, weil ich muss Interfaces verwenden, ich muss Komponenten machen, ich muss kleinteilig arbeiten. Ich werde automatisch DevOps-fähig, zumindest in gewissen Teilen. Schreibe ich den Test nachher, dann ist es bloß Testen.
Genau. Und dann habe ich auch diese Kopplung auch losbekommen in der
Richtung. Genau.
Das ist eine Variante. Die nächste Variante ist natürlich Code-Reviews. Code-Reviews sind auch toll, das zu machen. Sollte man auch immer wieder mal machen, ist ganz klar. Aber was ist passiert? Man hat den Code geschrieben, über, sage ich jetzt mal, Wochen hinweg. Dann geht man zum Code-Review und dann sagt der Senior-Entwickler beispielsweise, nö, sorry, so nicht. Ja, super, dann habe ich natürlich, sage ich jetzt mal, eine ganze Woche umsonst entwickelt. Natürlich könnte man es noch hinbiegen und so weiter, ganz klar. Aber im ersten Schritt ist es eigentlich verlorene Zeit. Was bringt uns das dann? Letztendlich Pair-Programming. Pair-Programming ist eine Geschichte, wo ich die Leute dann zusammensetze, ein Senior-Entwickler, der weiß, wie das Ganze vielleicht auszusehen hat, nehmen wir mal den Fall an, und einen jungen, unerfahrenen Entwickler beispielsweise, die dann gemeinsam das Ganze umsetzen, das neue Feature umsetzen. Das ist auch so eine Praktik, wenn ich irgendwo neu reinkomme beispielsweise und ich bin irgendwie neu Angestellter hier, das ist immer oft. Die Leute haben keine Zeit, sie müssen Features hacken und so weiter, sie müssen das Ganze umsetzen, keiner hat Zeit, mich in den Code einzuführen und so weiter. Wenn ich natürlich Pair-Programming machen würde, würde einer der Erfahrenen sagen, hey, komm mal rüber zu mir, du kriegst die Tastatur, du kannst doch entwickeln. Ja, kann ich, bin ja deswegen ja hier. Du schreibst den Code, ich führe dich durch den Code durch. Vom ersten Tag an sofort mit dabei, Mehrwert liefern, gemeinsam am Code arbeiten und nicht irgendwie alleine gelassen in der Ecke zu sitzen und zu sagen, hier findest du den Code, scroll mal ein bisschen, wir kommen dann später zu dir irgendwann mal. Ist ja oft immer der Fall. Und das soll es natürlich nicht sein. Das sind so ein paar Praktiken. Eine davon ist natürlich auch Continuous Integration. Wer von euch macht Continuous Integration, wenn ich mir ganz kurz fragen darf? Okay. Was ist Continuous Integration? Ist das nur ein Build-System? Viele denken das.
Continuous wir verkaufen es so.
Ja, wir verkaufen es so.
Ich entschuldige mich offiziell für Microsoft. Ja. Bei uns steht Continuous Integration an einem Haken. Schalter. Es ist nur ein Haken für Build.
Genau. Das ist so eine Geschichte, das ist es nicht. Continuous Integration ist ein Verhalten eines Entwicklers, ein Behavior, sagt man letztendlich. Genauso wie Test-Driven Development das ist.
Aber das kann ich anders machen.
Man kann es anders machen.
Kann auch Feature Branches verwenden.
Oh ja, oh, Feature Branching, das ist eine tolle Geschichte. Wenn natürlich, sage ich jetzt mal, ich habe unten so einen Main-Zweig, wo normalerweise so der stabile Code letztendlich ist und dann entwickle ich mein neues Feature und mache das natürlich meistens auf einem kurzen, sage ich jetzt mal, Branch, mache das Ganze fertig, merge das wieder runter. Alles ist super, alles ist toll. Wenn es kurzlebig ist, funktioniert das wunderbar. Nur bei wie vielen Leuten ist es dann letztendlich langlebige Geschichten, wo natürlich hier mehr gearbeitet wird, wo natürlich dann noch Bugs irgendwo in Main entstehen, die natürlich dann wieder integriert werden müssen, dann kommen wieder weitere Feature Branches und dann fängt sowas hier an. Und das sind jetzt nur ein paar Branches. Und wenn man sich das in der Entwicklung bei manchen Kunden dann anguckt, die haben so einen Branch-Plan und man steht davor, wo gehört das jetzt hin? Keiner weiß es mehr. Und dann fangen so Sachen an mit Baseless Merges und so weiter. Das ist alles super. Das macht richtig viel Spaß. Keiner weiß mehr eigentlich, wo bin ich jetzt gerade im aktuellen Status mit meinem Feature? Wenn der PO oder der Kunde zu mir sagt, wo ist mein Feature? Wie weit ist es implementiert oder sowas? Über 10 Branches hinweg verstreut und irgendwo da drin und ja.
Ja, hoffentlich nur auf einem Branch.
Aber viel schlimmer, hoffentlich.
Viel schlimmer ist, das Feature dauert in der Implementierung 5 Wochen. Und ich implementiere und implementiere und implementiere und dann kommt der Tag des Merges und ich stelle fest, das Interface, gegen das ich implementiert habe, ist schon längst rausgefactored. Was mache ich dann? Ja, das ist der Klassiker bei Feature Branches. Langlebigkeit ohne Ende. Ich isoliere mich ewig und 3 Tage und deswegen kommt Continuous Integration ins Spiel. Das ist eben nicht nur der Build.
Genau. Letztendlich ein Versionskontrollsystem ist auch ein Kommunikationssystem. Also ich rede ja mit den Leuten letztendlich, dass ich jetzt das neue Feature hier reingebracht habe oder dass ich jetzt gerade diese Codezeile verändert habe und so weiter. Und der Unterschied ist letztendlich der, dass man bei Continuous Integration eine einzige Mainlinie hat. Das heißt Trunk-Based Development. Das ist natürlich so eine Geschichte. Wenn ich große Features umbaue, wenn ich große Features reinbaue und so weiter und ich muss aber zu jedem Zeitpunkt releasefähig sein, egal wann ich sozusagen sage, jetzt möchte ich gerne ein Release haben, wie kann man sowas überhaupt machen? Wenn ich nur einen einzigen Branch habe, viele kommen dann um die Ecke und sagen, ja, ich muss da aber großes Refactoring machen. Das Refactoring kann ich doch nicht auf Main machen, während die anderen gerade entwickeln und so weiter. Ja, das stimmt. Das ist ganz legitim. Das ist in Ordnung. Aber es gibt Wege und Mittel, das Ganze natürlich umzusetzen.
Genau. Gucken wir erstmal ganz kurz rein. Ich hoffe, jeder kennt das Ding. Ich zeige jetzt nichts Neues. Visual Studio Team Services ist mal wieder hervorragend schnell. Das Bildsystem. Tatsächlich hat Continuous Integration viel mit Bild zu tun. Ja, und ich hoffe, das sieht auch bei den...
Das sieht super aus.
Bei den meisten recht gut aus. Das scheint dieser Adapter hier irgendwie zu sein. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das
liegt einfach nur in deinem Bild.
Das sieht bei den meisten tatsächlich genau so aus. Es ist viel rot dabei und so weiter. Und ich sage immer, wir wollen, dass ein Continuous Integration Bild rot ist. Wenn eine Continuous Integration Pipeline immer grün ist, habe ich ein schlechtes Gewissen. Beziehungsweise dann finde ich das sehr merkwürdig, wenn ich beim Kunden bin. Weil was passiert typischerweise? Der macht nur Bild. Der testet gar nicht. Der hat nichts da drin, was Qualität sichert. Und deswegen, wenn wir uns mal ein so ein Ding angucken, dann geht es tatsächlich darum, eben nicht nur zu bauen, sondern, ohne jetzt tatsächlich in den Code abzusteigen, sondern es geht darum, auch zu testen. Wenn da keine Tests drin sind und wenn ich keine Qualitätsaussage über diesen Build treffe, außer das ist kompilierbar, habe ich relativ wenig gewonnen. Und genau diese Tests sagen mir nämlich, hat der Kollege oder habe ich vielleicht bei dem Check-in auf die Main-Linie einen Seiteneffekt hervorgerufen, den ich gar nicht gesehen habe. Denn wir haben unterschiedliche Komponenten, unterschiedliche Projekte, die ich nicht immer in einer Visual Studio Solution habe. Und natürlich kann ich das beliebig weit treiben. Ja, je mehr der Build macht, umso besser. Macht er statische Code-Analyse? Super. Macht er SonarQube, um noch Vulnerability-Analysen oder sonst irgendwas zu machen? Noch besser. Je mehr ich in diesem Build, in dieses Continuous Integration stecke, umso besser ist es für die Code-Qualität. Aber der Build alleine reicht mir nicht, denn was ist tatsächlich? Er checkt was ein, ich check was ein. Und jetzt kommt der Release-Tag. Und wir sind alle auf dem Mainline. Wie finde ich denn jetzt den Stand, den ich ausliefern kann? Die Hälfte davon ist nicht fertig und so weiter und so fort. Und da gibt es ein sehr probates Mittel, nämlich
Feature Flagging. Das ist eine ganz, ganz billige Methode, letztendlich Features, die noch nicht fertig sind beispielsweise, auch in der Mainlinie einfach abzuschalten. Das nutzen wir in VSTS die ganze Zeit. Ihr kennt ja die Geschichte, VSTS liefert alle 3 Wochen oder sag jetzt mal fast jedes Monat, sagen wir es mal so, neue Software aus. Und dort sind natürlich auch neue Features drin, die ihr noch gar nicht seht, die beispielsweise nur für die Produktgruppe eingeschaltet ist, die nur bestimmte Benutzer sehen dürfen, Preview-User oder sag jetzt mal Private Preview oder Public Preview und so weiter. Wir haben da mehrere, sag jetzt mal, Ringe aufgebaut, wie man es halt als Windows Insider letztendlich auch kennt. Und Feature Flagging ist letztendlich eine kleine Methode, dass man wirklich sagt, das neue Feature, das ich gerade entwickle, das kriegt einen Check, ob das jetzt ein Security-Check ist oder was auch immer, ist gerade mal dahingestellt. Es geht einfach nur, es hat irgendwie einen Check, wo ich letztendlich sage, ja oder nein, und dann schalte ich es ein oder aus. Es gibt viele, viele, sage jetzt mal, Softwareunternehmen, die so ticken, die letztendlich das Ganze so auch entwickeln. Natürlich baut man sich momentan eine technische Schuld auf, weil ich habe irgendwo im Code natürlich if-else beispielsweise drin. Das ist natürlich so eine Geschichte, ich muss darauf achten, dass ich das, wenn ich es dann released habe, wenn es dann fertig ist, dass ich diese Feature Flags auch später wieder rausnehme. Da kommen wir dann im zweiten Block auf das ganze Thema nochmal ein bisschen genauer zu sprechen, weil sie bieten nämlich noch ein bisschen mehr Wert, als wie nur unfertige Features auszublenden. Man kann noch viel mehr mit denen machen.
Lass es uns einfach mal zeigen.
Ja.
Wir haben tatsächlich das Bild von vorher, ne, ist richtig? Ja. Das Bild von vorher mit der Architektur und wir haben gerade gesagt, Feature Flags sind nur Ifs. Ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, hier die riesige If-Verschachtelung aufzubauen im Quellcode, auch wenn tatsächlich ein Feature Flag nicht viel anderes als ein If ist. Meine Bitte wäre, nicht anfangen mit bedingter Kompilierung, das ist kein Feature Flag. Ja, also natürlich sieht man sowas wie if def Feature 1 und dann kommt der Teil, der zu Feature 1 gehört. Das führt über kurz oder lang letztendlich nur dazu, dass ich nicht mehr durchblicke, wie viele Konfigurationen meines Codes ich habe und so weiter und so fort. Das ist viel, viel schwerer zu handhaben, als wenn ich ein If habe. Aber wenn, macht man es bitte richtig. Und wir sind in der verteilten DevOps-Architektur. Warum machen wir es nicht einfach verteilt? Das heißt, wir schaffen einen Feature-Service. Und ich möchte es mal zeigen, weil das ist im Prinzip das System, wie wir es, natürlich nicht so, wie es jetzt implementiert ist, in VSTS verwenden. Wenn ich sowas nämlich habe, dann habe ich einen riesigen Vorteil. Ich kann es nicht nur für unfertigen Code verwenden. Und schauen wir mal gerade rein. Wir implementieren jetzt einfach mal ein neues Feature. Ich starte mal ganz kurz die Applikation, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was die eigentlich tut. Ah, ich erinnere an heute Morgen. Scott Guthrie, .NET Core ist sehr schnell.
Wahnsinn,
sehr schön. Nur auf meinem Rechner nicht. Es liegt an meinem Surface. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, da bist du aber also, auch auf einem neuen Windows Insider, also somit, wer weiß.
Das habe ich gesagt, man braucht Mut, um Feedback zu geben und wenn ich es nicht produktiv nutze, kann ich kein Feedback zu Windows Insider nutzen. Gehe ich lieber das Risiko ein, dass es bei der Demo abstürzt, was jetzt hoffentlich nicht passieren wird. Es kompiliert noch, da kommt der erste Service, momentan alles lokal, wir können das nachher auch mal im zweiten Teil in Azure zeigen, denn tatsächlich lässt sich das Zeug auch deployen. Und wir haben eine ganz einfache Web-Applikation, die soll eigentlich nichts anderes machen, als ein paar Weblinks verwalten. Das ist normal, der Kestrel braucht länger, um hochzukommen, deswegen muss ich oft das zweite Mal laden und da ist die Applikation. Wunderbar, ganz einfaches Ding. Ja, man kann hier vorne, sieht man ein paar Links, ich kann mich irgendwo einloggen, ich habe eine About-Seite, ich habe eine Contact-Seite mit ein paar Informationen, ganz nett. Und jetzt sage ich, ich möchte zum Beispiel mal einbauen, ich will die API-Version meines Backend-Servers sehen, zu Support-Zwecken. Dann tun wir das doch einfach mal. Wir ändern mal hier live in der Session den Code. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Ich bin natürlich faul und deswegen mache ich Folgendes. Ich hole mir den neuen Code einfach aus dem Git-Repository. Dann sieht das ein bisschen anders aus. Und das Erste, was man sieht, ist, es gibt hier unten, wenn ich es jetzt finde, hier, wo ist es denn? Da. Ein neues Feature. Wir haben einen neuen Link hinzugefügt, wir möchten gerne die API-Version rausfinden. Wer ASP.NET kennt, weiß, zu der View gehört immer noch der Controller. Wir haben also hier in dem Controller eine neue Methode API-Version und die gibt letztendlich, geht in unseren Backend-Service, holt sich da irgendwie die API-Version, relativ einfacher, wenig aufregender Code. Und im Backend-System haben wir den neuen Controller und leider ist da die Not Implemented Exception, so wie das Ding vielleicht standardmäßig anfangs mal eingeführt wird. Und jetzt kommt der Moment, wo ich denke, um Gottes Willen, die Session ist gleich vorbei, ich kann dieses Feature gar nicht mehr zu Ende programmieren.
Der Kunde möchte schon ein Release haben.
Ich muss trotzdem releasen.
Ja. Wie es oft immer der Fall ist.
Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich bin auf dem Feature-Branch, habe ich gewonnen. Oder auch nicht, weil ich so lange isoliert bin. Möglichkeit 2, ich mache Steuerung Z. Ich nehme den ganzen Code wieder raus. Oder man würde in Team Foundation Version Control vielleicht sagen, machst ein Shave Set und dann rollst du wieder zurück oder wie auch immer. Die bessere Variante ist, wir nutzen einfach die Feature-Infrastruktur. Und dieser Feature-Service hat eine ganz einfache Eigenschaft. Und auch da hole ich mir mal gerade den Code aus dem Repository, weil ich zu faul bin zum Tippen. Nämlich, und wir können nachher gerne in den letzten paar Minuten mal in die Implementierung schauen, wen es interessiert. Wir haben hier oben ein Attribut, das sagt, mein Feature Flag oder mein Service, mein Controller ist Feature Enabled. Das macht den Spin-up der ganzen Feature-Infrastruktur und gibt mir die Möglichkeit zu sagen, diese eine Methode da unten wird geschützt, Feature Enabled, durch das Feature API Version Dev. Das ist nichts anderes, als dass da im Kern hinten ein Attribut aktiviert wird, ganz normaler Action-Filter im ASP.NET Core, der sagt, wenn das Feature aktiviert ist, ich frage hinten beim Feature-Service nach, ist das nicht aktiviert, dann schmeiße ich eine Exception. Beziehungsweise dann sage ich diesem Controller, du darfst nicht. Auf der anderen Seite, Features sollte man nicht nur einseitig deaktivieren, sondern auf beiden Seiten, sage ich in meiner UI, wenn denn Feature Client dieses Feature da hinten aktiv ist, dann zeigt diese neue UI, wenn nicht, zeigt die neue UI nicht. Und mit so einem einfachen If, und tatsächlich ist es ein Stück technische Schuld, wie er sagt, je mehr Features ich davon habe, umso schlimmer wird mein Code, umso weniger wartbar wird mein Code. Und doch ist es ein probates Mittel, das Ding jetzt auszuliefern. Denn in dem Moment, in dem ich diesen Code jetzt starte, wo ist er? Starten wir erstmal den. Und dann starten wir den. Ist plötzlich mein Menüpunkt weg. Obwohl der Code in Produktion ist. Der Code ist ausgeliefert. Und das eröffnet uns eine ganze Menge an Dingen, auf die wir im zweiten Teil mal im Speziellen eingehen werden. Nämlich, wir hatten die Frage, wie weiß ich denn, ob das Feature in der Produktivlast tatsächlich standhalten wird? Ich kann einen teuren Lasttest aufbauen oder ich kann es in Produktion testen, aber ohne es dem Kunden zu zeigen. Das sind so ein paar Tricks, die mir bei DevOps helfen, tatsächlich Feedback aus der Produktion zu bekommen, was ich früher noch nicht hatte. Denn ich will ja weg von dem, ich liefere einmal im Jahr aus, ich will schnelles ausliefern, ich möchte frühes Feedback haben. Und insofern, wieder das gleiche Problem mit dem Kestrel, insofern brauche ich Möglichkeiten, solche Dinge auch in Produktion zu bringen, denn there is no place like production. Es gibt einfach Dinge, die kann ich nirgendwo anders testen. Ne? Mag nicht? Doch, jetzt ist aber da. .NET Core ist sehr schnell. Da ist es. Und schon ist da oben der Link weg. Und jetzt mögen sich viele denken, naja gut, jetzt habe ich in der Oberfläche den Link da auskommentiert. Das ist ja ganz nett, aber ich weiß ja immer noch, wenn ich hier eintrage home/API-Version, dann komme ich ja sowieso an den Controller ran, aber siehe da, weil wir auch das Backend geschützt haben, sagt mir das Backend, nö, dieses Feature gibt es nicht. Und das ist ganz wichtig bei Feature-Flagging, denn es ist eben ein bisschen mehr als ein If. Man sollte nicht an 35 Stellen ein If einbauen, denn dann wird das Ganze irgendwann nicht mehr übersichtlich, sondern man sollte sich überlegen, einen Eintrittspunkt ganz oben, ja, und wenn der gebrochen wird, ähnlich wie wenn ich an Security denke, es geht nicht nur um Intrusion Prevention, es geht auch um Intrusion Detection, wenn der dadurch gekommen ist, weil heute ist ja alles JavaScript-Oberfläche, alles im Client, da kann ich eben einfach mal mit den F12-Tools im Browser mal eben ein paar Dinge im JavaScript ändern und schon rufe ich den Service doch auf, dann muss spätestens das Backend sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und genau sowas ermöglicht mir ein Feature-Flag letztendlich, obwohl der Code eben in Produktion ist. Und wir werden sehen, jetzt 5 Minuten vor Schluss, wie man das noch weiter spinnen kann, um tatsächlich noch ein bisschen mehr zu machen als das. Denn wir haben den Code jetzt so weit gebracht, dass er gebaut wird. Wir haben den Code so weit gebracht, dass wir eben irgendwelche unfertigen Features da drin haben und dass wir diese Features ausgeliefert haben. Aber der ist ja jetzt noch nicht beim Kunden. Der Code ist ja immer noch bei uns in der Entwicklungsumgebung. Auf der Bildmaschine von mir aus, als fertig gebautes Paket. Und Genau die Frage, wie geht es jetzt gleich von hier an weiter? Wie komme ich übers Release in Produktion? Und was ist das Besondere, was ich bei DevOps vielleicht beachten sollte? Die gucken wir uns in, weiß ich nicht, 15 Minuten an.
Genau. Letztendlich, was man dazu aber noch sagen muss, Continuous Integration war ja so der Einstiegspunkt zu diesem Thema und sage jetzt mal, Feature Flagging war natürlich das andere. Das Feature war jetzt nicht fertig. Wir haben es, sage jetzt mal, kurz abgeschaltet, damit wir es zumindest im Main ausliefern können. Das ist natürlich so eine Geschichte. Die andere Geschichte, wie gesagt, ist natürlich hier, dass ich Schulden aufbaue. Die Schulden muss ich natürlich später wieder abbauen. Das gehört alles dazu. Die Implementierung dieses Feature Flag Service, das wir hier gemacht haben, ist eine sehr einfache Implementierung, eine sehr billige Implementierung, also noch nicht irgendwie, sage ich jetzt mal, irgendwie groß ausarten lassen, weil letztendlich es handelt sich ja nur um Feature Flagging. Dass Feature Flagging nicht das Allheilmittel ist, das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Es ist eine Möglichkeit, eine von vielen, es gibt noch weitere, aber es ist eine sehr gute Möglichkeit und die sollte man auf alle Fälle nutzen. Das Schlimme daran letztendlich, das kann sich jeder vorstellen beim Feature Flagging, ich muss viel mehr testen. Ich muss die Kombinatorik testen. Ich muss natürlich schauen, Feature ist ein, Feature ist aus. Ich muss natürlich dann genauso auch die Features wieder vielleicht zusammenfassen. Das eine ist vielleicht eine Feature-Gruppe. Das gehört halt alles zusammen. Das gehört alles zum User-Management oder sowas. Aber wenn ich das komplett umstrukturiere, und dann muss ich halt Gruppen auch noch definieren. Was das Wichtige am Feature-Flagging letztendlich ist, dass ich zur Laufzeit beispielsweise das Feature wieder ein- und ausschalten kann. Das heißt, wenn das Ganze deployed worden ist, muss ich nicht neu kompilieren, neu bauen und das Ganze wieder ausrollen, sondern ich kann das einfach jetzt sozusagen auszuschalten. Und das ist so ein Punkt, if-dev-Direktiven sind keine Feature-Flags. Wer ich das vermitteln möchte, das stimmt nicht ganz, weil da muss ich ja neu kompilieren. Und da muss man auf alle Fälle aufpassen. Nein, der Punkt ist nämlich der, wenn ich auch einen Branch ziehen würde, nehmen wir mal den Fall an, ich ziehe einen Branch, mache da das große Refactoring und unten wird kontinuierlich weiterentwickelt, auf allen anderen Branches beispielsweise oder auf Main, ist ja gerade mal egal. Und habe oben wunderschön refactored, nach 2-3 Wochen, nehmen wir mal den Fall an, wenn es schnell gegangen ist, und dann versuche ich den Merge zu machen. Und dann tut es weh ohne Ende. Die Lösung ist... Nein, nicht ganz.
Vielleicht, also die Lösung ist gar nicht so weit davon weg. Hat schon mal jemand von dem Begriff Branch by Abstraction gehört? Einer. Branch by Abstraction ist die Lösung für genau das. Wir machen keinen Branch. Denn wenn ich branche und auf einem Branch isoliert eine riesige Architekturänderung mache, kriege ich die nie wieder da rein. Also ich habe Beispiel aus der Praxis von einem Kunden, die haben genau das gemacht. Altes System, das sollte irgendwann mal modernisiert werden. Die haben regelmäßig gemerged und zwar jeden Tag um 4 Uhr. Merge-Team hat alle Änderungen des Tages, die fertig waren, gemerged. Wunderbar. Und dann haben sie den einen großen Langläufer-Branch aufgemacht für ihre Architekturänderung. Und die haben es in einem Jahr nicht geschafft, diesen Branch zurückzumergen, weil natürlich während des Merges, der aufwendig ist, sich die Welt da unten weiterentwickelt. Ich kann ja nicht das Produkt anhalten, die Produktentwicklung anhalten. Und die Idee ist tatsächlich nicht, wir machen den einen Schalter, der sagt if an und aus, aber so ähnlich. Wir bauen nämlich alte und neue Welt parallel ins Produkt ein, ziehen eine Abstraktionsschicht ein, ein Interface und haben dahinter quasi die Weiche. Die Dinge, die fertig sind, da geht die Weiche in die neue Welt. Die Dinge, die nicht fertig sind, da geht die Weiche in die alte Welt.
Das kann aber sehr
teuer sein.
Ja.
Ja. Die andere Lösung ist dann wegwerfen und neu machen.
Aber meistens wird es dann nicht besser. Das ist immer die andere Geschichte. Wenn ich natürlich sowas wegschmeiße und fange nochmal neu an, dann laufe ich lustigerweise in fast die gleichen Fehler, nur ein bisschen anders. Und der Punkt ist immer der, es gibt da so eine schöne Metapher, wenn ich so schlechten Code habe, so schlechten Monolithen oder irgendwie sowas, das ist ungefähr genauso, wie man ein Haus hat, hat natürlich viele Zimmer. Man schmeißt den Code sozusagen, der schlecht ist, in ein Zimmer rein und sagt, bitte die Tür nicht öffnen. Die nicht, wir machen da eine neue Tür auf sozusagen und da bauen wir alles neu rein und irgendwann haben wir im Haus dann keine Türen mehr, weil letztendlich ist es alles voll. Den Code, den man produziert hat, den man letztendlich sozusagen selber verschuldet hat, muss man natürlich kontinuierlich wieder aufräumen. Der Punkt ist natürlich der, das kostet natürlich, sage ich jetzt mal, Zeit, das kostet natürlich auch, sage ich jetzt mal, Testing, Feature Flagging und so weiter, Ressourcen, ist alles mit dabei, aber den Code hat man ja produziert. Das heißt, man ist selbst dafür verantwortlich, das Ganze wieder aufzuräumen. Und das ist natürlich eine harte Geschichte, klar. Aber wenn das ein Code ist, der sich ändert, da dann würde ich in das Ganze, sage ich jetzt mal, investieren. Wenn es sich nicht ändert, das ist ein Monolith, nehmen wir mal an, der irgendwie seit Jahren so ist und seit Jahren bleibt er auch so, dann würde ich da nicht anfangen und dann nochmal mit Tests versuchen, das Ganze durchzuziehen, sondern das Ding ist halt so und das muss man als gegeben annehmen momentan. Und wenn es halt später irgendwann wirklich ist, dass man letztendlich halt dann sagt, ich baue es neu und mache letztendlich, sobald ich alles neu gebaut habe, mache ich wirklich mit dem Flag letztendlich den Schalter, dass ich auf die neue Abstraktionsebene gehe, auf die neue Technologie gehe und kann die alte in einen Schlag rausnehmen. Das ist natürlich eine harte Geschichte, dauert, aber ist machbar.
Es gibt tatsächlich keine Silver Bullet dafür. Also solche Riesenarchitekturänderungen im Nachhinein in Legacy-Applikationen sind immer extrem teuer und schwierig. Deswegen wollen wir ja Emergent Architecture. Deswegen will ich nicht heute was festlegen, was vielleicht heute valide ist, aber in 3 Jahren nicht. Und je mehr ich emergent vorgehe, umso kleiner baue ich das Ganze. Das heißt also, wir haben auch keine gute Lösung, außer ich würde nicht branchen. Ich würde versuchen, das Ganze architektonisch zu lösen. Denn ein Architekturproblem löse ich nicht durch Isolation meiner Codestände, sondern durch Architektur.
Genau.
Ja.
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 Was mache ich denn mit den Sachen, die ich nicht quasi in die Kundenakzeptanz schaffe?
Verwerfen.
Verwerfen.
Werfen. Ja, achso.
Ah, Entschuldigung.
Also, die Frage war gerade, was mache ich bei Hypothesen, wenn ich hypothesengetrieben vorgehe und die Hypothese ist nicht valide. Also der Kunde will die nicht oder was auch immer. Die Metrik hat gezeigt, es funktioniert nicht. Die Hypothese habe ich, wenn ich es in Produktion mache, hoffentlich hinter einem Feature Flag. Das heißt also, was ich dann tue, ist, ich schalte meinen Flag aus oder um. Ich falle zurück auf die alte Welt oder ich baue das Feature damit wieder aus und dann schmeiße ich das Feature weg. Das Ding ist technische Schuld. Ich muss es ausbauen. Ich komme nicht drum rum. Jedes Feature Flag ist eben so ein Stück technische Schuld. Aber solange ich diesen Mechanismus verwende, und genau das ist eben das, was wir zum Beispiel in VSTS machen. In VSTS glauben gar nicht, wie viele Features drin sind, die kein Mensch sieht, beziehungsweise die immer nur Teile von Menschen sehen, weil wir eben sukzessive für Gruppen von Personen Dinge ein- und ausschalten. Und wir wissen auch, wenn wir das eingeschaltet haben, zum Beispiel, also VSTS kennen hoffentlich alle, aber zumindest jetzt gerade mal gesehen, diese schöne neue Navigationsleiste da oben, die war lange Zeit aktiv intern, aber extern nicht. Und wir haben sie erst dann extern gemacht, bis die intern gesagt haben, die kann man jetzt wirklich bedienen. Dann haben die Kunden gesagt, die kann man noch nicht bedienen. Und dann haben wir sie für den Kunden ein- und ausschaltbar gemacht und haben sie erst dann für alle aktiviert, bis, ich glaube, sie ist immer noch nicht für alle standardmäßig aktiviert, bis der Kunde sagt, wir sind jetzt zufrieden. Das ist der Weg, den man geht. Und sagt der Kunde irgendwann, das funktioniert gar nicht, schalte ich es wieder ab und baue es aus. Ich nehme den Kunden in Kauf, der genau das sagt. Beispiel Windows 8 Startmenü. Ich mag es nicht erwähnen. Unsere Telemetrie hat gezeigt, nur ein geringer Prozentsatz der Kunden verwendet das Startmenü regelmäßig, deswegen haben wir es ausgebaut. Was war das Ergebnis? Das kennen wir alle. Also das gibt es, den Fall gibt es. Ich baue das Teil aus und die loudest voice dominates, die wenigen, die schreien so laut, dass ich wieder einbauen muss.
Es kann alles passieren. Das ist letztendlich immer so die Geschichte. Man muss natürlich abwägen, was ist gerade momentan Stand der Dinge, was kann man machen. Es gibt natürlich, wie du gerade vorher gesagt hast, keine Silver Bullet. Die gibt es definitiv nicht, egal welche sag jetzt mal, Prozessmethode man sich anguckt. Jede hat seine Vor- und seine Nachteile. Man muss das Beste rauspicken und genau das muss man versuchen halt umzusetzen. Und es wird keiner, sag jetzt mal, irgendwie sagen, wenn ihr das macht, dann funktioniert das hundertprozentig bei euch und wenn ich in die nächste Firma dann reingehe, dann funktioniert das genauso auch hier. Das wird nie passieren. Weil letztendlich, es hängt immer von den Gegebenheiten ab. Ich habe eine Altlast, ich habe eine, sage jetzt mal, komplette Neuentwicklung und so weiter. Und da muss ich halt immer wieder darauf reagieren. Und DevOps ist genau dafür ausgelegt, dass ich genau auf solche Sachen reagieren kann und natürlich halt auch genauso mir Technologien, Praktiken reinziehen kann, die mir da vielleicht ein bisschen helfen und unterstützen. Dass sie nicht die Lösung sind, ist dann die andere Geschichte.
Okay. Noch Fragen? Sonst würde ich sagen, machen wir noch eine kurze Pause, damit Sie zumindest noch was trinken können oder sowas.
Okay.